Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Die EU-Kommission hatte den noch unter Bundesagrarministerin Julia Klöckner eingereichten nationalen Strategieplan für die EU-Agrarreform abgelehnt und fordert Nachbesserungen. Wie diese aussehen könnten, was heute vielleicht beschlossen werden sollte, fragte ich Harald Grete, Professor für Agrarökonomie an der Humboldt-Universität Berlin und Direktor des neu gegründeten Thinktanks Agora Agrar.
Ja, einen schönen guten Tag, Frau Reimer. Das ist völlig richtig, dass die Europäische Kommission geschrieben hat, dass sie sich ein deutlich höheres Ambitionsniveau wünscht in Bezug auf die Orientierung auf die großen Nachhaltigkeitsziele Klimaschutz, Biodiversitätsschutz. Aber da wird sich heute nicht mehr viel ändern, denn der nationale Strategieplan ist ja schon lange ausverhandelt zwischen Bund und Ländern. Eventuell gibt es noch kleinere Änderungen. Wichtig wäre die sogenannten Eco-Schemes der ersten Säule, also die zielorientierte Honorierung von Nachhaltigkeitsleistungen aufzustocken.
Das heißt, von Seiten der Bundesländer da mehr Geld reinzustecken?
Nein, das ist eine Entscheidung des Bundes. Das ist erste Säule der Agrarpolitik.
Ein wichtiger Streitpunkt ist ja die Auseinandersetzung über die vorgeschriebene Brache. Das heißt, Ackerflächen sollen von Hecken durchschnitten werden, Altgrasstreifen sollen gelassen werden, damit die Artenvielfalt geschützt wird bzw. erhalten wird, damit Lerchen brüten können. Angesichts des Krieges in der Ukraine, der fehlenden Getreidemengen auf dem Weltmarkt, der hohen Preise, sind diese Brachen jetzt sehr stark umstritten. Welchen Weg empfehlen Sie?
Diese Diskussion um die Bracheflächen ist aus meiner Sicht viel zu stark emotional aufgeladen. Das ist eine ganz kleine Stellschraube in ihrer Bedeutung für die globale Versorgung mit Getreide. Das sind ja auch gerade die am wenigsten produktiven Flächen, die Landwirte dann eben zu Brache machen. Man wird sich dort heute irgendwie einigen zwischen diesem Ziel 4% und dem, was wir jetzt heute haben, 2%. Viel wichtiger ist es festzustellen, dass Hunger global ein Armutsproblem ist. Wir hatten im Jahr 2000 etwa 800 Millionen hungernde Menschen auf der Welt und wir haben im Jahr 2021 auch etwa 800 Millionen hungernde Menschen auf der Welt gehabt. Und das ist ein Skandal, dass wir nicht weiterkommen mit unserem Ziel der Hungerreduktion. Und da müsste man gerade in solchen Krisen sehr viel stärkere Unterstützung leisten für die Nothilfe. Dafür haben wir auch Institutionen, das ist das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen. Und da leisten wir viel zu wenig. Wir werden das
also
über
Geld,
ein paar Quadratmeter mehr Blühstreifen oder so etwas nicht hinbekommen.
Ja, das heißt mehr Geld einbringen, damit das Welternährungsprogramm das Getreide ortsnah ankaufen kann oder so, wie meinen Sie
genau.
Das?
Genau so ist das. Das sind Finanzmittel, wo das Welternährungsprogramm natürlich vorrangig an den jeweiligen Orten dort vor Ort einkauft, um dort auch die Landwirtschaft zu stärken. Das aber gar nicht immer möglich, wenn die Ware gar nicht da ist. Wir haben immer wieder, alle paar Jahre, 2008 war die letzte, solche globalen Preiskrisen. Da kann es ganz unterschiedliche Gründe für geben. Und dann muss man schnell Hilfestellung leisten.
Okay, also unsere Erträge aus den Brachen würden es nicht lösen. Aber wir haben ja die Vorgaben der Farm-to-Fork-Strategie der Europäischen Union. Das heißt, bis zum Jahr 2030 den Einsatz gefährlicher Pestizide zu halbieren und den Einsatz synthetischen Düngers um 20% zu reduzieren. Da warnen viele Agrarverbände vor einer Halbierung der Erträge. Ist das realistisch?
Das hängt ganz davon ab, wie man das im Einzelnen umsetzt. Grundsätzlich ist es ja richtig, sagen wir, müssen sowohl den Pflanzenschutzmitteleinsatz wie auch den Einsatz synthetischer Dünger deutlich verringern. Wir haben eine Klimakrise, wir haben eine Biodiversitätskrise und da müssen wir etwas tun. Wir brauchen deutlich biodiversere Landschaften. Wir brauchen Moorwiedervernässung, wir brauchen einen Rückbau der Tierbestände, eine Verringerung der Nährstoffüberschüsse. Wir müssen das dann allerdings intelligent umsetzen. Und diese Farm-to-Fork-Strategie, die schwebt sozusagen oben drüber, Und da gibt es sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten, das umzusetzen. Das muss man jetzt intelligent machen, weil es ja nicht um einen kategorischen Verzicht geht auf Pflanzenschutz und auf Düngung, sondern auf einen sehr viel, um einen sehr viel zielorientierteren Einsatz.
Was muss denn dann in der Landwirtschaft passieren, dass diese Warnung vor der Halbierung der Erträge nicht wahr wird?
Was in der Landwirtschaft passieren muss und vor allen Dingen auch in der Agrarpolitik passieren muss, ist, dass man anerkennt, dass wir natürlich beide Ziele haben. Wir müssen auch produzieren. Es ist wichtig zu produzieren, sowohl zur Ernährungssicherung wie auch um den Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu binden. Das passiert ja mit dem Pflanzenwachstum, um ihn dann zu nutzen für die Produktion von Materialien auch, also für den Klimaschutz, die Speicherung in natürlichen Systemen, in Böden, in Wäldern. Wir haben das Produktionsziel, aber wir haben eben auch andere Nachhaltigkeitsziele. Und das muss man vernünftig austarieren. Und da geht es sozusagen nicht darum, um jeden Preis zu extensivieren, sondern die Inputs wesentlich zielorientierter einzusetzen.
Wie sieht der Weg dann konkret aus für Landwirte, Dünger und Pestizide einzusparen, aber gleichzeitig produktiv zu bleiben? Was heißt das in der Praxis?
Das heißt in der Praxis auch, dass wir hin müssen zu anderen Anbausystemen. Wir brauchen zum Beispiel weitere Fruchtfolgen, die es leichter machen, Pflanzenschutzmitteleinsatz zu reduzieren. Wir brauchen Leguminosen in den Fruchtfolgen, die es leichter machen, um auf synthetischen Stickstoff zu verzichten. Leguminosen sind Pflanzen wie Klee oder Luzerne, die Luftstickstoff binden können und der steht dann für das Pflanzenwachstum auch in der Fruchtfolge für die nächsten Pflanzen, die dort angebaut werden, zur Verfügung, weil es auch im Boden gespeichert wird. Und dann sprechen wir also auch über eine wirkliche Veränderung von dem Anbausystem. Und dass sich viele das zurzeit nicht so richtig vorstellen können, liegt auch daran, dass wir dafür noch nicht die richtigen agrarpolitischen Rahmenbedingungen haben. Denn Landwirte müssen natürlich auch davon leben können. Und insofern müssen wir auch stärker, als wir das bisher tun, ganz gezielt solche Nachhaltigkeitsleistungen, Änderungen in den Anbausystemen, um nachhaltiger produzieren zu können, dann auch finanziell honorieren.
Wenn wir vom Ackerbau weggehen zur Tierhaltung, in den Niederlanden gibt es gerade sehr heftige Proteste der Landwirte, genau aus dem Grund, weil sie bedrängt werden, die Tierhaltung muss abgebaut werden, weil bei der Tierhaltung natürlich auch Gülle, andere Klimagase entstehen, die Gülle wird auf die Felder ausgebracht, beeinträchtigt möglicherweise den Nitratgehalt im Grundwasser. Müssen in Deutschland die Tierbestände genauso runter?
Die Niederlande sind ein schönes Beispiel dafür, was passiert, wenn man politischen Handlungsbedarf immer wieder verschleppt. Das ist ja auch etwas, was wir in Deutschland im Bereich der Agrarpolitik sehr lange gehabt haben und zwar häufig auch vom Berufsstand unterstützt. Wir haben jetzt die Situation, dass es eigentlich einen zwar noch fragilen, aber doch immerhin bestehenden Konsens gibt, auch zwischen großen Umweltorganisationen und landwirtschaftlichen Berufsstand, dass wir weiterkommen müssen. Ich sag mal, Umbau nutzt Tierhaltung, deutlich mehr Tierwohl, Borchardt-Kommission, weniger tierische Produkte konsumieren und produzieren, Zukunftskommission Landwirtschaft, Moorwiedervernässung ist inzwischen etwas, was besprechbar ist. Da ist es jetzt wichtig, dass die Parteien der Ampel handeln und das auch umsetzen. Denn wenn man das nicht tut, dann ist das gefährlich. Dann kommt man irgendwann zu, ich sag mal, niederländischen Zuständen, wo Gerichtsentscheidungen dann die Politik treiben und damit einmal alles fürchterlich schnell gehen muss. Also ja, in der Tat, wir müssen in Deutschland den Konsum tierischer Produkte deutlich absenken. Auch die Produktion, um unsere klimapolitischen Ziele zu erfüllen. Wir sollten endlich aussteigen aus den sogenannten Flüssigkraftstoffen der ersten Generation. Biodiesel aus pflanzlichen Ölen und Bioethanol aus Getreide. Wir müssen die Moore wieder vernässen. Und desto länger wir dafür brauchen, um diese Prozesse einzuleiten, desto größer wird der Handlungsbedarf und desto mehr läuft man Gefahr, dass das irgendwann alles ganz, ganz schnell gehen muss.
Es wird auch viel Getreide für Tierfutter verwendet. Ist das Getreide, was man im Grunde genommen auch für die Ernährung von Menschen nutzen könnte? Wobei man ja sehen muss, die Tiere stehen jetzt im Stall, also die muss man ja erstmal weiterfüttern.
Das ist völlig richtig. Häufig wird so getan, als würden Tiere ja nur das essen, was Menschen gar nicht essen können. nämlich Gras und Nebenprodukte und so weiter. Und das Futtergetreide ist ja auch etwas anders als das, was wir zum Beispiel in Europa nutzen, um Brot zu backen. Aber es ist so, dass wir sehr viel Fläche einsetzen in Deutschland, einen Großteil der Fläche einsetzen für die Produktion von Tierfutter. Und sehr viel davon könnte man durchaus für die menschliche Ernährung verwenden. Und insofern ist es auch aus Gründen der globalen, ich nenne es mal Ernährungsgerechtigkeit, des Flächenanspruchs, den wir haben, richtig, unseren Konsum tierischer Produkte herunterzunehmen. Und klimapolitisch ist das eine der größten Stellschrauben.
Und das vorab aufgezeichnete Interview mit dem Agrarökonomen Harald Grete finden Sie nachher auch auf deutschlandfunk.de.